Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Eine Bluttat in Dresden. Vor ein paar Tagen ein islamistischer Gewalttäter, ein den Behörden gut bekannter Syrer, sticht auf offener Straße auf Passanten ein. Ein Mann stirbt, ein zweiter wird lebensgefährlich verletzt. Wenn so etwas geschieht und man hört, junger Syrer hat schon im Gefängnis gesessen, war den Behörden bekannt, dann heißt es sofort, schiebt ihn doch ab. Klingt einfach, ist es aber leider nicht. Wie abschieben in ein Land, in das nicht mal Flugzeuge fliegen? Was, wenn der oder die Gewalttäter hier aufgewachsen sind? Und muss man nicht langfristig über andere Wege nachdenken, um solchen Radikalisierungen entgegenzuwirken? Das will ich jetzt wissen von Ahmed Mansour. Er ist Psychologe und Extremismusexperte und hält heute Abend die Berliner Rede zur Freiheit bei der Friedrich-Naumann-Stiftung. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
In der Debatte um den tatverdächtigen Angreifer von Dresden dreht sich fast alles um eine mögliche Abschiebung solcher Gewalttäter. Mal abgesehen von den praktischen Hürden einer Abschiebung nach Syrien, hilft in einem solchen Fall denn gar nichts anderes mehr?
Definitiv nicht. Also wir können enorm viel tun. Wir müssen auch enorm tun. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die trifft übrigens nicht nur Flüchtlinge, sondern Radikalisierungstendenzen ist etwas, was wir unter Jugendlichen mit und ohne Migration Hintergrund natürlich merken. Natürlich sollten wir auch über Abschiebung reden, aber nicht alles der einzige Lösung. Menschen, die hierher nach Deutschland kommen, die ihr Asylrecht so dermaßen missbrauchen, die eine Gefährdung der Mehrheitsgesellschaft, unsere Gesellschaft darstellen, müssen auch mit starker Rechtsstaat auch rechnen. Aber das ist nicht die einzige Lösung. Ich frage mich, was hat man mit ihm im Gefängnis getan? Warum hat es nicht funktioniert mit den Beobachtungen dieser Mensch auch nach der Haftentlassung? Also es gibt viele Sachen, wo wir besser sein müssen, vor allem in der Prävention auch. Abschiebung ist nur eine Symboldebatte, die leider notwendig, aber uns nicht weiterbringt.
Sie machen auch selbst Deradikalisierungsarbeit in Gefängnissen. Wie läuft sowas ganz praktisch ab? Wie muss ich mir das vorstellen? Reden Sie da nur?
Also wir machen Präventionsarbeit, wo es eigentlich darum geht, alle zu erreichen und ihn gegen radikalen Tendenzen zu immunisieren, durch Gespräche, Vertrauen aufbauen, Denkanschlüsse geben, Alternativen zeigen, ihnen die Möglichkeit zu geben, auch stärker auftreten zu können gegen jeglichen Extremisten, die vielleicht auch sie anwerben wollen. Deradikalisierungsarbeit ist immer eine individuelle, langfristige, langjährige Arbeit, wo es darum geht, erstmal diese Menschen sozusagen ihr Vertrauen zu gewinnen, mit ihnen zu reden. Ja, es ist eine psychologische Gesprächsart und Weise, aber das Allerwichtigste ist natürlich herauszufinden, was waren die Gründe für die Radikalisierung, warum fand jemand diese Ideologie so attraktiv, was fehlte ihm in seiner Entwicklung, in seinem Leben, dann natürlich über die Ideologie zu sprechen, Denkanstöße zu geben, ihn zu bewegen, nachzudenken, zu hinterfragen, sich zu distanzieren und dann letztendlich auch ihnen zu helfen, auszusteigen aus solchen Ideologien.
Mich erinnert das manches ein bisschen so an die Arbeit mit Rechtsextremen. Da hat es ja auch solche Ausstiegsprogramme schon gegeben. Wie kommen Sie denn an derart radikalisierte Islamisten heran?
Also erstmal gibt es unfassbar viele Parallelitäten zwischen Islamisten und Rechtsextremisten. Auch in der Ursache, aber auch in der Schwerpunkte dieser Ideologie. Also beide teilen ein patriarchalisches Weltbild. Beide sind sehr skeptisch gegenüber Mainstream, Antisemitismus, Frauenbild. Das sind ganz viele Sachen, die die beiden Ideologien teilen. Wir arbeiten in Gefängnissen und die Jugendlichen, die schon als Gefährder oder als Radikaler schon gelten, haben die Möglichkeit, diesen Gesprächsangebot wahrzunehmen und sozusagen zu reflektieren. Die müssen das nicht tun, aber die Kunst ist dabei, das Vertrauen dieser Menschen zu gewinnen, ihnen klarzumachen, dass diese Gespräche jetzt nicht nur darum geht, sie von ihrer Ideologie irgendwie zu trennen, sondern vor allem sie die Möglichkeit zu geben, über ihre Kindheit, über ihre Beziehung zu ihren Eltern, über ihre Schulzeit zu reflektieren. Und viele nehmen das auch in Anspruch, weil sie auch eine Krise erleben und unzufrieden mit ihrem Leben sind.
In welchen Fällen kann denn so eine Deradikalisierung gelingen? Und wann muss man sagen, das hat keinen Zweck mehr?
Das hat wir können überhaupt keine Erfolgsgarantie geben. Das ist eine Arbeit, die wir machen müssen, weil die Zeit im Gefängnis muss genutzt werden, um diese Menschen die Möglichkeit mindestens zu geben, sich zu deradikalisieren. Sie sehen ja, was passiert, wenn sie entlassen werden und wie viel Energie das kostet, überhaupt solche Menschen zu beobachten. Das Allerwichtigste aber ist, das eigene Verantwortung und vor allem die Wille, etwas zu ändern. Also wenn ich irgendwo bei Menschen bin und ich merke nach 1-2 Monaten, dass sie überhaupt nicht in der Lage sind zu reflektieren oder nicht gewollt sind, etwas zu ändern, dann macht das keinen Sinn und dann muss man das auch weitergeben. Aber es gibt viele, viele Menschen, die wirklich durch diese persönliche Krise, dadurch, dass sie im Gefängnis vor allem viel Zeit haben und man sie auch ernst nimmt in solchen Gesprächen, ihnen die Möglichkeit gibt, auch ihre Sicht sozusagen darzustellen, dass man ihr Vertrauen gewinnt und dadurch auch viel erreichen kann.
Deradikalisierung von Islamisten. Der Psychologe und Extremismusexperte Ahmed Mansour war das hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne.